Puja oder Buddhismus für die rechte Hirnhälfte. Vortrag von Horst Gungel bei Meditation am Obermarkt. Der Dharma, die Lehre des Buddha, ist eine sehr klare, rationale Lehre. Daher wird sie in Europa vor allem von klar denkenden, intellektuell veranlagten Menschen geschätzt, die sich im Geiste der Aufklärung von der angestammten abendländischen Religion emanzipiert haben. Und das ist auch gut so. Der Buddha lehrt, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Wenn wir uns selbst betrachten, werden wir jedoch feststellen, dass wir nicht nur rational denkende, sondern auch emotional fühlende Menschen sind. Wir sind Menschen und keine Roboter. Und auch das ist gut so. Die moderne Wissenschaft lehrt uns, dass unser Hirn aus zwei Hälften besteht, die unterschiedliche Aufgaben haben. Die linke Hirnhälfte ist für alles Rationale zuständig. Für analytisches Denken, für sprachliche Kompetenz. Hier ist logisches und zeitlich lineares Denken verankert. Alles das sind sehr wichtige Dinge, die einen Menschen ausmachen. Oder einen Computer. Aber glücklicherweise ist der Mensch mehr als ein Roboter, ist mehr als ein Computer. Zum Glück hat der Mensch auch eine rechte Hirnhälfte. Diese ist zuständig für ganzheitliche Erkenntnis, für alles Musische, für Kreativität, für Intuition. Sie arbeitet eher zeitlos räumlich. Hier sind Emotionen verortet. Und sie ist auch eher körperorientiert. Und es ist unwahrscheinlich wichtig, dass der Mensch all dieses auch hat. Wenn wir uns in unserer spirituellen Entwicklung allein auf die linke Hirnhälfte, allein auf unsere Rationalität verlassen würden, wäre Transformation, wäre der spirituelle Pfad nicht möglich. Computer rechnen zwar schneller als Menschen, aber sie können nicht erwachen. Sie können nicht erleuchtet werden. Sie haben keine Buddha-Natur. Sie haben nicht den Nukleus in sich, der sie zur Erleuchtung befähigt. Das haben nur Wesen, die sowohl über eine rechte als auch über eine linke Hirnhälfte verfügen. Daher ist es wichtig, beide Seiten von uns zu entwickeln. Nur so können wir uns transformieren. Nur so können wir den edlen Pfad gehen, der mittelfristig zu wahrhaftem Glück und langfristig zu Vollkommenheit, zu Buddhaschaft, zu Nirvana führt. Textstudium und Reflexion sind Methoden, die linke Hirnhälfte dem Erleuchtungsstreben dienstbar zu machen. Meditation und Puja sind Methoden, die rechte Hirnhälfte einzubeziehen. Wenn wir in unserer Meditation nicht weiterkommen, so hat es in der Regel drei Ursachen. Die erste Ursache ist die, dass wir versuchen, uns täglich eine halbe Stunde in Meditation hinzusetzen und unseren Geist zu fokussieren. Und ihn anschließend 15 Stunden täglich trainieren, wie ein Affe herumzuhüpfen. Damit konterkarieren wir die meiste Zeit unsere spärlichen spirituellen Bemühungen. Das ist das erste Problem. Ein zweiter Grund, warum unsere Meditationen suboptimal sind, liegt darin, dass die Übung von Meditation ein gutes, sicheres, ethisches Fundament braucht. Praktisch angewandte Ethik. Und ich sage es auch nochmal auf Deutsch, obwohl es furchtbar uncool klingt. Ethik ist Tugend, ist Sittlichkeit. Der edle dreifache Pfad, den der Buddha lehrt, besteht aus drei Abschnitten. Ethik, Meditation, Weisheit. In dieser Reihenfolge. Ist unser ethisches Fundament wackelig, können wir auf diesem Fundament keine sichere Meditation aufbauen. Und der dritte Grund, warum Meditation bei vielen Menschen nur einen beschränkten Nutzen hat, ist der, dass wir unsere rechte Hirnhälfte nicht auf den spirituellen Pfad mitnehmen. Diese Hirnhälfte benutzen wir vielleicht für Naturerlebnisse und sehr gern für romantische Beziehungen. Aber nur, wenn wir sie in unsere spirituelle Praxis einbeziehen. Nur dann können wir spirituell weiterkommen. Es gibt eine ganz traditionelle Art, die rechte Hirnhälfte auf den spirituellen Pfad mitzunehmen und somit für unsere Transformation zu nutzen. Das ist die Puja. Eine Puja ist zunächst nicht jedermanns Sache. Mitunter haben wir da Widerstände. Ich selbst habe lange Zeit Widerstände gegen die Puja gehabt und das hatte zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass ich mich für einen ungemein rationalen Menschen hielt. Emotionalität hingegen hielt ich für Irrationalität und daher für kontraproduktiv. Dass das ein Irrtum ist, habe ich erst nach langen, schmerzlichen Irrungen und Wirrungen festgestellt. Der zweite Grund ist, dass uns die Sprache einer traditionellen Puja fremd vorkommt. Dass uns die Inhalte nicht recht zugänglich sind. Und genau an dieser Stelle möchte ich mit meinem heutigen Vortrag ansetzen und erläutere daher die Inhalte der siebenfältigen Puja, die wir hier bei Meditation am Obermarkt wie überall in der Triratna-Tradition verwenden und die auf einen Text von Chandideva zurückgeht, der immerhin schon 1200 Jahre alt ist. Die siebenfältige Puja hat, wie der Name sagt, sieben Abschnitte. Der erste Abschnitt heißt Verehrung. Und Verehrung ist die Übersetzung des Wortes Puja. Wenn wir etwas verehren, dann kommt dabei zwangsläufig Emotionalität herein. Dann entfalten wir die Kräfte unserer rechten Hirnhälfte, gar nicht so weit von der linken entfernt ist, integral dazugehört. Die Kehrseite der gleichen Münze ist, die beide ein Paar bilden, eine notwendige Dualität. Sehen wir uns das Pali-Wort Chitta an. Es drückt dieses ganzheitliche Herangehen sehr gut aus. Chitta wird meist mit Geist übersetzt und dabei denken wir natürlich an unseren klaren Verstand. Also an die linke Hirnhälfte. Aber Chitta ist nicht nur Geist, sondern auch Herz. Herz dabei nicht gemeint im Sinne dieses Muskels, der das Blut pumpelt, sondern im poetischen Sinne, als Sitz der Gefühle. Dem Wort Chitta wird also die Ganzheitlichkeit dessen deutlich, was wir analytisch als linke und als rechte Hirnhälfte betrachten. Und wenn also der erste Abschnitt der Puja Verehrung heißt, dann kommt da auch etwas von Demut hinein, was wörtlich Mut zum Dienen bedeutet. Was aber vor allem beinhaltet, dass wir anerkennen, dass wir den Mut haben anzuerkennen, dass es etwas Höheres gibt als mich selbst, dass es weiterentwickelte Wesen gibt. Der gemeine Mensch ist eben keineswegs die Krone der Schöpfung, sondern ein Tier. Ein Tier mit Erleuchtungspotenzial. Und wenn wir in der Puja etwas verehren, dann ist es dieses Potenzial, die Möglichkeit, die höhere Evolution zu vollziehen. Die Entwicklung vom gemeinen Menschen zum vollkommenen Buddha zu durchschreiten. Und wie verehren wir dieses Potenzial in der ersten Phase dieser Puja? Wir verehren dieses Potenzial, indem wir Opfer darbringen. Opfergaben, die ein sichtbares Zeichen unserer Verehrung sind. so wie ein Liebhaber seinen angebeteten Blumen schenkt, so bringen auch wir am Schrein Opfer dar. Die traditionellen Opfergaben sind Blumen, Weihrauch und Lichter, letztere als Symbole der Erleuchtung. Die Lichter, die wir opfern, sind in unserer Kultur Kerzen. Der erste Abschnitt der Puja, den wir gemeinsam durch Vor- und Nachsprechen rezitieren, lautet: Mit Mandarava-Blüten, blauem Lotus und Jasmin, mit allen bezaubernden, duftenden Blumen und kunstvoll geflochtenen Blütengirlanden verehre ich die Fürsten der Weisen, denen alle Ehre gebührt. Ich hülle sie in Wolken von Rauch mit schwerem, süßem, berückenden Duft. Erquickende Tränke und labende Speisen bringe ich ihnen zum Opfer dar. Ich spende Lampen aus Edelsteinen, die in Ketten goldener Lotus hängen. Auf die parfümbesprengten Fliesen streue ich den schönsten Blumenflor. So war das Zitat aus der Puja. Die blumige Sprache mag uns im ersten Moment fremd sein, aber es ist eine gute Übung, sich von dieser bildhaften Sprache mittragen zu lassen, um diese Verehrung, diese Devotion zu empfinden. Das funktioniert zugegebenermaßen gewöhnlich am Anfang nicht ganz so gut. Auch hierfür ist etwas Übung und Gewöhnung nötig. Wie bei allem, was uns zunächst ungewohnt ist. Entscheidend ist immer, Entwicklungen mit Körper, Rede und Geist zu vollziehen. Auf der sprachlichen Ebene tun wir das, indem wir die uns vorgesagten Worte nachsprechen. Auf der geistigen Ebene sollten wir es tun, um diese Devotion, diese Verehrung, diese Puja wirklich emotional an uns heranzulassen. Und auf der körperlichen Ebene machen wir das, indem wir wirklich zum Schrein hingehen und dem Buddha, dem Symbol der Vollkommenheit, zu der wir uns entwickeln können, ein solches Opfer darbringen. Hier entzünden wir eine Kerze. Unsere Verehrung drücken wir aber auch dadurch aus, dass wir uns verbeugen. Traditionell ist es üblich, sich auf die Knie zu begeben und sich dann dreimal bis auf den Boden zu verbeugen. Häufig wird auch eine dreifache Prostration, eine Niederwerfung mit dem ganzen Körper ausgeführt. Hierfür ist unser Meditationsraum am Obermarkt räumlich nicht gut geeignet. Das mag manch einen beruhigen. Jede Person sollte das Maß an körperlicher Verehrung ausdrücken, die sie für hilfreich hält. Zwinge dich zu nichts, was deinem Innersten zuwiderläuft. Aber teste ruhig auch einmal aus, zu wie viel Devotion du fähig bist. Und während die einzelnen Leute ihre Opfergaben darbringen, wird von den anderen üblicherweise ein Mantra rezitiert. Nachdem der Reigen der siebenfältigen Puja mit der Verehrung eröffnet wurde, kommt als nächstes der Abschnitt Begrüßung. Das bedeutet, wir drücken aus, dass wir es äußerst begrüßenswert finden, dass es den Buddha gibt. Und nicht nur den Buddha, sondern die drei Juwelen, also die Dinge, die Buddhisten verehren. Nämlich den Buddha, das Ideal der Erleuchtung, das wir anstreben, seine Lehre, die uns befähigt, den Pfad zur Erleuchtung zu gehen. Und schließlich diejenigen, die diesen Pfad zum Ende gegangen sind, die Arya Sangha, die ausgezeichnete Gemeinschaft. Und so beginnt der zweite Abschnitt Begrüßung mit den Worten: So viele Atome es geben mag in den Milliarden Welten, so oft verneige ich mich in Ehrfurcht vor allen Buddhas der drei Zeiten, vor der vollkommenen Lehre und vor der ausgezeichneten Gemeinschaft. Zitat Ende. Auch hier wird das große Maß an Verehrung, an Devotion durch die große Zahl der Verbeugungen ausgedrückt. So viele Atome es geben mag, hieß es. Diese Zahl der Verbeugung können wir zwar nicht tatsächlich vollziehen, aber doch symbolisch benennen. Die Verehrung des Triratna, also der drei Juwelen, ist etwas, das die Buddhisten aller Traditionen gemeinsam haben. Im zweiten Abschnitt wird aber auch der Mahayana-Ansatz deutlich. Denn hier wird auf Bodhisattvas verwiesen, Wesen, die vor allem im Mahayana verehrt werden. Und die anstatt selbst erleuchtet ins Nirvana einzugehen, willentlich beschließen, in dieser Welt weiterzuwirken, bis alle Wesen erleuchtet sind. Und dieser zweite Teil des Abschnitts Begrüßung heißt: Lobpreisend grüße ich alle Schreine und Orte, wo die Bodhisattvas waren. Ich verbeuge mich tief vor den weisen Lehrern und allen, die respektvoll zu grüßen sind. Zitat Ende. Mit den weisen Lehrern sind buddhistische Lehrer gemeint, die den Dharma in den unterschiedlichen Kulturen in der jeweils angemessenen Weise dargelegt haben. Personen, wie wir sie auf unserem Inspirationsbaum dargestellt haben und über die ich hier in diesem Jahr jeweils donnerstags einen Vortrag halte. Der dritte Abschnitt der Puja heißt Zufluchtnahme, womit das Bekenntnis zum Buddha, seiner Lehre und zur Sangha, zur ausgezeichneten Gemeinschaft, gemeint ist. Zufluchtnahme ist das zentrale Moment für Buddhisten. Mit der Zufluchtnahme outet man sich gewissermaßen vor sich selbst und vor Dritten als jemand, der den vom Buddha aufgezeigten spirituellen Pfad geht. Die Zufluchtnahme-Formel, die im Rahmen dieses Abschnitts gesprochen wird, verbindet Buddhisten in aller Welt. Leider ist es jedoch so, dass in vielen asiatischen Ländern bei mancherlei Gelegenheit diese Formel rituell gesprochen wird, aber dass daraus ein hohles Ritual geworden ist. Ein wahres Bekenntnis kann nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern es äußert sich im Handeln auf allen drei Ebenen, im Handeln auf der Ebene der Tat, im sprachlichen Handeln und auch im Denken. Sangharakshita hat die Zufluchtnahme in den Mittelpunkt seines Lehransatzes gestellt. Zufluchtnahme äußert sich nicht in der einmaligen oder wiederholten Rezitation einer Formel, sondern sie ist ein langwieriger Prozess. Ein Prozess immer tiefgründigerer Zufluchtnahme. Zufluchtnahme ist so ein Zeichen von Transformation. Und daher ist die Zufluchtnahme erst dann voll und ganz umgesetzt, wenn der Mensch erleuchtet ist. Der Abschnitt Zufluchtnahme lautet, Zitat: Heute noch nehme ich meine Zuflucht zu den mächtigen Beschützern, die sich für das Wohl der Welt einsetzen, zu den gewaltigen Siegern, die alles Leiden überwinden. Mit ganzem Herzen nehme ich meine Zuflucht zum Dharma, den sie gemeistert haben, und der Schutz vor dem Rat der Geburten gewährt. Ebenso nehme ich meine Zuflucht zur Gemeinschaft der Bodhisattvas. Wenn dabei von mächtigen Beschützern die Rede war, so sind damit die Bodhisattvas gemeint. Und Sieger sind diejenigen, die den Pfad bis zum Ende gehen. Das Pali-Wort für Sieger ist China. Wie sie im Mandala der fünf Chinas vorkommt, eine Gruppe von fünf archetypischen Figuren, die in unserem Meditationsraum abgebildet ist und die für verschiedene erleuchtete Qualitäten stehen. Wie im vorigen Abschnitt bei der Begrüßung stehen auch hier die drei Juwelen im Zentrum der Zufluchtnahme. Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu sehen, was es bedeutet, Zuflucht auch zur Sangha zu nehmen. Denn unter Sangha und der Gemeinschaft wird durchaus Unterschiedliches verstanden. Sangha kann sein, erstens, die Gemeinschaft der Mönche und Nonnen. So ist Sangha gewöhnlich im Theravada definiert, der ältesten buddhistischen Richtung. Bei Triratna folgen wir dieser Tradition nicht. Denn dadurch, dass jemand als Mönch oder Nonne ordiniert ist, ist diese Person nicht weiter fortgeschritten, ist ihre Zufluchtnahme nicht notwendig tiefer. Zweitens. Unter Mahasangha wird die Gemeinschaft all derer verstanden, die Zuflucht genommen haben. Wie wir gehört haben, kann es sich dabei jedoch um Lippenbekenntnisse handeln. Beide bislang genannten Sanghas sind Gemeinschaften unerleuchteter Menschen. Die Zufluchtnahme kann sich aber nicht auf irgendeine Gruppe beziehen. Wir nehmen definitiv nicht Zuflucht zu einer Gruppe mit all ihren Aspekten gruppendynamischer Spielchen. Die Zufluchtnahme zu einer Gruppengeborgenheit ist vielleicht etwas allzu Menschliches. Aber sie ist auch Zeichen, dass wir schwächliche Linge sind, Hasenfüße oder Psychopathen. Nein, das Objekt der Zufluchtnahme muss etwas ganz anderes sein. Es kann zum Beispiel sein, die dritte Art von Sangha, die Arya-Sangha, die Gemeinschaft der Erleuchteten oder aller derer, die zumindest Stromeintritt erreicht haben. Das ist eine Stufe der Einsicht, die noch nicht vollkommen ist, aber bei der wir Schau und Erkenntnis der Dinge, wie sie wirklich sind, haben. Yadabuddha Jnana Dasana. Oder viertens, die Bodhisattva-Sangha. Sie unterscheidet sich von den unter Punkt 3 genannten dadurch, dass sie den Pfad zum Wohle aller Wesen beschreiten wollen. Das ist dem Text nach eindeutig der Sangha-Begriff, der hier gemeint ist. Das ist also die Sangha, zu der wir Zuflucht nehmen. Wie hieß es im Text? Ebenso nehme ich meine Zuflucht zur Gemeinschaft der Bodhisattvas. So, nachdem in diesem Abschnitt der unbedingte Wille zur Zufluchtnahme ausgedrückt wurde, erfolgt als nächstes die dreifache Zufluchtnahme. Zunächst mit dem Spruch Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ehre sei ihm, dem Erhabenen, dem Heiligen, dem Voll und Ganz Erwachten. Anschließend kommt nun die Zufluchtnahme zu Buddha, Dharma und Sangha. Sie wird dreifach wiederholt. Sie lautet Buddham Saranam Gacchami. Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami, Dutyampi buddham saranam gacchami, Dutyampi dhammam saranam gacchami, Dutyampi sangham saranam gacchami, Tatyampi buddham saranam gacchami, Tatyampi dhammam saranam gacchami. Tatyampi sangham saranam gacchami. Die Zufluchtnahme wird auf diese Weise immer zur besonderen Bekräftigung dreimal gesprochen. Erst dann gilt sie aufgrund der Gewohnheiten im alten Indien als wirklich rechtskräftig. Wirklich wirksam ist die Zufluchtnahme jedoch nur dann, wenn wir sie praktizieren. Und wie oben schon erwähnt, besteht der sogenannte dreifache Pfad aus Ethik, Meditation und Weisheit in dieser Reihenfolge. So ergibt sich aus der wahren Zufluchtnahme zwingend der Wunsch, ethisch handeln zu wollen, der sich aus 5 Vorsätzen, 5 Übungsfeldern zusammensetzt, die im Folgenden 2-mal rezitiert werden. Einmal in der negativen Formulierung, in der Sprache Pali, also indem wir sagen, was wir vermeiden wollen. Das sind Gewalt, Nehmen von Nichtgegebenem, dann Sklave unserer Sinnenlust zu sein, Unehrlichkeit und schließlich Suchtmittelkonsum. Und anschließend wird in der jeweiligen Landessprache, bei uns also in Deutsch, gesagt, wie wir uns stattdessen läutern wollen. Also die positiven Vorsätze. Nämlich durch Gewaltlosigkeit, Großzügigkeit, Bescheidenheit, Ehrlichkeit und Achtsamkeit. Ich rezitiere nunmehr die 5 Vorsätze in positiver und negativer Formulierung. Zunächst also negative auf Pali, dann in positive auf Deutsch. Panatipata Virmani Sikapadam Samadhyami Adinadana Virmani Sikapadam Samadhyami Kamisu Michachara Virmani Sikapadam Samadhyami Musavada Virmani Sikapadam Samadhyami Suramiya Maja Pamadana Virmani Sikapadam Samadhyami Sadhu Sadhu Sadhu. Und nunmehr die positiven Vorsätze. Mit Taten liebevoller Güte läutere ich meinen Körper. Mit Großzügigkeit gebend läutere ich meinen Körper. Mit Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit läutere ich meinen Körper. Mit ehrlicher und wahrhaftiger Sprache läutere ich meine Rede. Mit hellwacher Achtsamkeit läutere ich meinen Geist. Über die ethischen Vorsätze sage ich an dieser Stelle nichts, das würde den Rahmen des heutigen Vortrages sprengen. Gehen wir stattdessen zum nächsten Punkt, der da lautet, ich zitiere, Viertens, ein Geständnis von Fehlern. Alles Schlechte, das ich angehäuft habe, ob aus eitler Verstocktheit oder aus Unwissenheit, Böses im alltäglichen Leben wie auch Böses im Sinne der Lehre, das alles offenbare ich den Beschützern, die Hände in Verehrung gehoben und voller Furcht vor dem Leiden, steh ich vor ihnen. Ehrfürchtig verneige ich mich wieder und wieder. Mögen die Führer dies wohlwollend annehmen, mit allen Fehlern, ganz wie es ist. Was nicht gut ist, ihr Beschützer, werde ich nicht wieder tun. Zitat Ende. Wenn wir uns entschieden haben, den Pfad der Ethik zu gehen, so ist es naheliegend, unsere eigenen Fehler zu betrachten, denn bekanntlich ist Selbsterkenntnis der erste Schritt zur Besserung. Es werden in diesem Text 2 Gründe, warum wir gefehlt haben, benannt. Nämlich eitle Verstocktheit und Unwissenheit. Oder um es in zeitgemäßen Rechtsbegriffen auszudrücken, Vorsatz und Fahrlässigkeit. Natürlich wiegt vorsätzliche ethische Verfehlung schwerer als fahrlässige. Dennoch sind beide letztlich schuldhaft. Aber nicht nur der Grund dieser Verfehlungen, Vorsatz und Fahrlässigkeit, sondern auch die Verfehlungen selbst werden in 2 Gruppen von Fehlern eingeteilt, nämlich einerseits Böses im alltäglichen Leben, andererseits Böses im Sinne der Lehre. unter Böses im alltäglichen Leben ist ein Verstoß gegen gesellschaftliche Konventionen gemeint. Ein Verstoß gegen gesellschaftliche Konventionen ist es zum Beispiel, wenn ich bei Rot über die Ampel gehe oder meinen Nachbarn nicht grüße. Ein schönes Beispiel dafür, inwieweit man gesellschaftliche Konventionen folgen muss, ist die Geschichte Gesundheit aus dem Leben des Buddha, die auf unserer Internetseite unter buddhistische Geschichten nachzulesen ist. Bei der Frage, ob man einem Niesenden Gesundheit wünschen solle, zeigt sich auch heute noch recht gut die Änderung gesellschaftlicher Konventionen. Denn hier hat sich das, was als angemessen gilt, in den letzten 50 Jahren deutlich gewandelt. Zumindest wenn man den Benimmregeln des Knigge folgt. Die Puja hält uns also an, auch gesellschaftliche Konventionen zu befolgen, obgleich diese zu brechen nichts ethisch Böses oder karmisch Ungeschicktes wäre. Im Sinne der Lehre falsches Verhalten ist es hingegen, sich bei den unter Vorsätzen erwähnten 5 Übungsfeldern falsch zu verhalten. Was etwas unüblich in buddhistischen Kreisen ist, ist allerdings der Terminus Böses. Normalerweise werden im Buddhismus die Handlungen nicht in Gut und Böse eingeteilt, sondern in einerseits geschickt oder heilsam, Kusala, oder andererseits ungeschickt oder unheilsam, Akusala. Als geschickt gelten dabei alle Handlungen, die das Fortschreiten auf dem spirituellen Pfad der Emanzipation des Menschen weg vom Reizreaktionsmechanismus des Tierreiches hin zum vollkommenen Handeln eines Erleuchteten unterstützen. Geschickt ist es also beispielsweise nicht gierig, sondern großzügig zu handeln, denn es nutzt meiner spirituellen Entwicklung und hilft auch denjenigen, gegenüber denen ich großzügig bin. Der mittlere Abschnitt des Eingeständnisses von Fehlern, das ich zitierte, die Sache mit offenbare ich den Beschützern, weist darauf hin, dass ich diese Fehler nicht nur vor mir selbst eingestehe, sondern auch vor diesen sogenannten Beschützern, also den Buddhas und Bodhisattvas, mit denen ich offenbare es im Angesicht des Transzendenten. In die gleiche Richtung geht auch der letzte Abschnitt. Mögen die Führer und so weiter. Hier wendet man sich an das Transzendente, das nicht als sanktionierende Instanz, also als göttlicher Richter auftritt, sondern gewissermaßen als Unterstützer, als Freund und Helfer. Zum Ausdruck Führer ist anzumerken, dass hier keine äußere, gehorsam einfordernde Autorität gemeint ist. So etwa im Sinne von Führerbefehl, wir folgen. Vielmehr wird der Buddha traditionell als der Führer führungsbedürftiger Menschen bezeichnet. Führungsbedürftig ist eine Person, die auf sich alleine gestellt Orientierungsschwierigkeiten hat. Solchen Personen zu helfen ist hilfreich. Wer hingegen eine klare Orientierung hat, wer das Ziel und den Pfad zu diesem Ziel kennt, ist kein führungsbedürftiger Mensch und braucht mithin auch keinen Buddha, der ihn an die Hand nimmt. Und nach dem Abschnitt Eingeständnis von Fehlern, also Erkenntnis des Negativen, wenden wir uns der Erkenntnis des Positiven zu. Ich zitiere: Lob des Guten. Ich preise voller Freude das Gute, das alle Wesen vollbracht haben, wodurch sie Ruhe im Ende des Leidens finden. Mögen doch die Bedrückten glücklich sein. Ich preise die Befreiung der Wesen aus dem leidvollen Rad der Geburten. Ich preise die Natur des Bodhisattva und des Buddha. Sie sind Beschützer. Ich preise die Aufnahmen des Erleuchtungsstrebens und die Lehre. Sie sind Meere des Glückes für alle und der Hort des Wohls aller Wesen. Zitat Ende. Während wir also zunächst die Fehler bei uns selbst gesucht und gefunden hatten, geht es beim Lob des Guten nicht um Selbstbeweihräucherung. Wir suchen das Gute vielmehr bei anderen, bei unseren Mitwesen. Und natürlich ist das Gute hier das Geschickte, das Heilsame, das Zielführige. Das, was die Wesen auf dem spirituellen Pfad voranbringt, das, wodurch sie Ruhe im Ende des Leidens finden. Und das Ziel dieses Prozesses ist auch genannt, denn der edle dreifache Pfad, den der Buddha lehrt, führt zu Vimukti, zur Befreiung. Wir sind am Ende des Pfades angelangt, wenn wir überhaupt nicht mehr animalisch nach dem Reizreaktionsmuster handeln, sondern uns völlig von dieser tierischen Verhaltensweise emanzipiert, befreit haben. Das ist der Grund, warum im letzten Abschnitt die Aufnahme des Erleuchtungsstrebens gepriesen wird. Wer den festen Entschluss hat, den dreifachen Pfad zu gehen und die dazu geeigneten Mittel anwendet, der beschreitet in der Tat den Pfad zum Meer des Glücks. Doch dazu ist es notwendig, den Dharma als jeweils angemessenen Mittel und Übungsmethoden noch besser kennenzulernen. Daher folgt die Bitte um Belehrung. Ich zitiere den Abschnitt 6. Bitte um Belehrung und Verweilen. Mit gefalteten Händen bitte ich die Buddhas in allen drei Weltgegenden. Mögen sie das Licht des Dharma hell entzünden, für alle, die aus Verblendung ins Leiden geirrt sind. Mit gefalteten Händen flehe ich die Siege an, die ins Nirvana übergehen wollen. Mögen sie hier für endlose Zeiten verweilen, damit das Leben in dieser Welt nicht düster werde. Zitat Ende. Aus Verblendung ins Leiden geirrt sind natürlich alle, die ungeschickt gehandelt haben. In Unkenntnis der Folgen ihres ungeschickten Handelns, beziehungsweise in der Verblendung, sie würden sich damit einen Gefallen tun, handeln Wesen egoistisch. Setzen sich damit in Widerspruch zu ihrer Umwelt und provozieren damit wiederum Reaktionen, die für sie selbst schädlich sind. Die Bitte an die Sieger, hier für endlose Zeiten zu verweilen, ist wieder der typische Mahayana-Ansatz, der besagt, dass mitfühlende Dharma-Praktizierende nicht ihr eigenes Wohl anstreben, irgendwie im Nirvana zu verschwinden, sondern dass sie hier für endlose Zeiten verweilen, um den Wesen dabei zu helfen, geschickt zu handeln. Die Bitte um Belehrung wird in unserer Puja dadurch beantwortet, dass ein Versammlungsteilnehmer eine Belehrung gibt, in der Regel also irgendeinen von einer Dharma-lehren Person verfassten Text vorträgt. In unserem Puja-Heft ist hier ein Auszug aus dem Herz-Sutra abgedruckt, den ich nicht für besonders geeignet halte, denn er wirft für alle, die noch nicht allzu tief in den Dharma eingedrungen sind, mehr Fragen auf, als er beantwortet. Ich werde diesen Text in diesem Vortrag daher auch nicht besprechen. Denn sonst würde der Vortrag dreimal so lang werden. Vielmehr möchte ich jedoch jetzt zum letzten Abschnitt der siebenfältigen Puja kommen. Zitat: Siebtens, Abgabe der Verdienste und Selbsthingabe. Mögen die Verdienste, die ich so erworben habe, helfen, das Leid aller Wesen zu lindern. Mein Leben, all meine Existenzen, meine Besitztümer und die Früchte meiner guten Taten auf den drei Wegen gebe ich bedenkenlos hin, um das Heil aller Wesen zu bewirken. So wie die Erde und alle Elemente den zahllosen Wesen im unendlichen Raum auf vielfache Weise dienstbar sind, so möge auch ich das werden, was alle Wesen erhält, die der ganze Weltraum wirkt, solange noch nicht alle in Frieden sind. Zitat Ende. Intention dieses Abschnittes ist a. nicht an irgendetwas anzuhaften und b. dem Wohl aller Wesen zu dienen. Wobei Punkt a. eine allgemein buddhistische Tugend und Punkt b. wieder der typische Mahayana-Ansatz ist. Das Nicht-Anhaften zeigt sich am deutlichsten in der Preisgabe aller Besitztümer, womit sowohl weltlicher Besitz als auch die spirituellen Verdienste gemeint sind. Die dann zitierten guten Taten auf den drei Wegen sind unser Handeln mit erstens Körper, zweitens Rede und drittens Geist. Das bedeutet, dass wir auch bereit sind, unser positives Karma abzugeben. Karma bedeutet vom Wort her Handeln, meint aber im spirituellen Sinn ethisch bewertbares Handeln. Also unheilsames oder heilsames Handeln. Das, was wir eigentlich umgangssprachlich als Karma bezeichnen, ist in der buddhistischen Terminologie Karma Vipaka, Früchte unseres Handelns. Und genau diese Früchte, also die Verdienste, sind wir bereit zu verschenken, wenn wir den Pfad nicht aus selbstsüchtigen Motiven, sondern eben zum Wohl aller Wesen gehen. Im letzten Absatz schließlich ist von der Erde und allen Elementen die Rede. Und der Erde ist hier eigentlich nicht unser Heimatplanet gemeint. Aber es ist auch in Ordnung, wenn wir auch diesem, der Basis, ohne die unsere spirituelle Entwicklung nicht möglich wäre, in Dankbarkeit gedenken. Traditionell sind hier jedoch die vier großen Elemente, die Mahabhutas, gemeint, die man in der Antike als das Physische aufgefasst hat, also die antike Vorstellung von allem Physischen. Nämlich einmal das Erdelement, alles Feste, dann das Wasserelement, alles Flüssige, das Luftelement, alles Bewegliche, und das Feuerelement, Energie. Und indem darum gebeten wird, das zu werden, was alle Wesen erhält, ist die Einheit mit diesen Elementen angesprochen. Ich sehe mich dann nicht mehr als getrennt vom Rest der Welt an, sondern als Teil des Hilfreichen. Und genau deshalb bin ich der Meinung, dass es auch nicht falsch ist, bei Erde auch an unseren Heimatplaneten zu denken. An unsere Mutter, an Gea, deren integraler Bestandteil wir sind. Und der letzte Teilsatz, solange noch nicht alle in Frieden sind, greift wieder das Bodhisattva-Streben zum Wohl aller Wesen auf. Den Grundgedenken nicht nur des Mahayana. Sabbe Sattva Sukhi Hontu. Mögen alle Wesen glücklich sein. Ein Schlussgedanke noch. Ich habe die Erfahrung gemacht, je öfter ich bewusst an dieser Praktik teilnehme, je öfter ich darüber reflektiere und je öfter ich, nachdem ich die Praktik wahrgenommen und darüber reflektiert habe, mich hinsetze und meditiere, desto tiefer erschließt sich mir der Dharma. Desto stärker öffnet sich mein Herz. Desto näher fühle ich mich der Befreiung. Und das ist der Grund, warum ich für die Praxis der Puja, der Verehrung, der Devotion werbe. Ich weiß aus Erfahrung, dass sie hilft. Mögest du und alle anderen Wesen glücklich sein.